Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Das, nennen wir es doch einfach mal Nachrichtenmagazin, YouTube, ist unbestritten ein Massenmedium mit großer Reichweite, dem die Kölner Medienwissenschaftlerin Marlies Prinzing offenbar ebenso große Macht zutraut. Im Berliner Tagesspiegel fordert Prinzing ein Kontrollgremium für Digitalthemen, vergleichbar mit dem Presserat, weil sich vor allem Jugendliche durch reichweitenstarke Videos wie das von Yannick Frickenschmidt alias Rezo allzu leicht beeinflussen lassen könnten. Ganz anders klingt die Empfehlung des Rates für kulturelle Bildung, den unter anderem die Stiftungen von Bertelsmann und der Deutschen Bank finanzieren. Der Rat empfiehlt, YouTube als, Zitat, wichtiges Lern- und Bildungsmedium besser in die schulische Bildung zu integrieren. Warum selbst staatliche Schulen das zum Google-Konzern gehörige YouTube nutzen sollten, das will ich mir erklären lassen von Professor Lydia Grün, die als Expertin für den Rat arbeitet. Guten Morgen, Frau Grün.
Guten Morgen.
Und die natürlich an der Hochschule für Musik in Detmold Musikvermittlung unterrichtet. Frau Grün, was kann YouTube denn, was Sie ohne YouTube nicht könnten?
Ich glaube, das müssen wir aus der Perspektive der Jugendlichen als erstes betrachten, die wir gefragt haben. Für die, Sie haben das gerade schon Nachrichtenmagazin genannt, für die YouTube vor allen Dingen ein Leitmedium ist. Also 86% der Jugendlichen zwischen 12 und 19 nutzen diesen Kanal, nutzen dieses Medium. Das müssen wir erstmal zur Kenntnis nehmen. Und wir haben natürlich gefragt, warum YouTube so beliebt ist. Und da kommen natürlich solche Attribute, wie Sie sie gerade auch schon haben kritisch anklären lassen, wie unterhaltsam, witzig und so weiter und so fort, ganz oben in der Prioritätenliste vor. Aber wenn man dann nochmal auf die Nutzung durch Jugendliche in der Schule oder für die Schule, muss man eigentlich eher sagen, schaut, dann sieht man, dass Jugendliche in dieser Altersspanne YouTube vor allen Dingen nutzen, um ihr Wissen, was sie in der Schule brauchen, zu vertiefen. Also sich Sachen nochmal neu erklären zu lassen.
Das kann ja schon ein Problem sein, weshalb Bundesbildungsministerin Anja Karliczek, CDU, Eltern, Lehrern und Schülern rät zu einer gesunden Skepsis bei der Nutzung von YouTube-Videos. Beispiel, wer kontrolliert, ob die Macher der Videos wirklich qualifiziert sind?
Das ist vollkommen richtig, denn YouTube ist eine kommerzielle Plattform. Das heißt, die Währung, nach der dort ausgewählt wird, beziehungsweise nach der dort publiziert wird, ist natürlich Klickdauer oder Klickzahl und Verweildauer. Das bedeutet, auch wir als Rat für kulturelle Bildung, als wir die Studie erstellt haben, wir möchten ja gerne Impulse geben und die Impulse gehen eben dahin, über eine neue Rolle oder veränderte Rolle von Schule nachzudenken. Und Schule bedeutet oder kann dann hier diese neue Bildungswelt, die da de facto entstanden ist für die Jugendlichen oder von den Jugendlichen auch einfach kritisch begleiten. Das sagen die Jugendlichen übrigens auch selbst. Also wir haben ja auch gefragt, was würdet ihr euch wünschen, wie YouTube in der Schule thematisiert werden kann? Und da gibt es zum einen die Antwort in Richtung technische Skills oder Fertigkeiten, aber über 60% sagen eben auch, sie würden sich wünschen, dass YouTube und YouTube-Videos in der Schule generell thematisiert werden und unter einem kritischen Blickwinkel. Also wer veröffentlicht eigentlich hier was, mit welcher Qualität? Denn das, was Sie gerade gesagt haben, ist vollkommen richtig. Wir reden hier über zwei komplett unterschiedliche Bildungspfade, nennen wir das, oder Lernpfade. Auf der einen Seite das informelle, selbstorganisierte Lernen ohne, in Anführungsstrichen, staatliche Kontrolle oder Steuerung. Ich tue mich mit dem Wort Kontrolle immer etwas schwer. Und auf der anderen Seite haben wir didaktisch qualitativ durchdachte Lernkonzepte in der Schule. Und unsere Frage ist eher, wie kann man diese beiden Realitäten, in denen Jugendlichen einfach unterwegs sind, miteinander in Verbindung bringen? Und wie kann da Schule eine neue Rolle auch als medienkritischer Akteur sich erobern?
Man weiß das ja von Ärzten, dass sie reichlich genervt sind von den Leuten, die als erstes den Dr. Google fragen und dann mit einem scheinbar riesigen Wissen zu ihnen in die Praxis kommen und alles besser wissen. Hätten Sie nicht auch Angst, dass der Lehrer in der Schule zu hören kriegt, hier, was Sie da sagen, stimmt alles nicht, auf YouTube wird das ganz anders erklärt, ohne dass jemand die Videos überhaupt auf ihren Wahrheitsgehalt geprüft hat?
Ich glaube, also Angst ist hier kein guter Ratgeber, sondern ich würde eher empfehlen oder dazu raten, YouTube als einen Einblick in die Welt der Jugendlichen zu betrachten, auch für die Lehrkraft. Denn wir sind in der Situation in der Schule, dass wir YouTube als Lernwelt oder als Bildungswelt auch erstmal entdecken müssen von Seiten der Lehrkräfte. Am Beispiel von Rezo haben wir das gesehen, dass hier Jugendliche in eine neue Rolle schlüpfen können. Ja, vor 20, 25 Jahren, wenn man da etwas publizieren wollte als Schüler, dann hat man die Schülerzeitung genutzt. Jetzt ist man auf einmal in der Lage, ein Millionenpublikum potenziell zu bespielen. Und auch am Beispiel Rezo haben wir gesehen, an seinen Statements in den letzten Tagen, dass das eine Verantwortung für die Jugendlichen auch mit sich bringt, die ja überbordend eigentlich ist. Und da ist die Lehrkraft und die Schule in der Verantwortung, darauf zu reagieren. Und dazu muss man auch sagen, dass auch die Jugendlichen durchaus, das haben wir jedenfalls als eins der Ergebnisse der Studie, durchaus differenzierter drauf gucken. Sie nehmen YouTube als Vertiefungswissen, aber sie sagen auch, die Stärke der Schule ist, dass ich dort nachfragen kann. Also die Lehrkraft quasi als Coach, als Moment der sozialen Interaktion, ja, des Nachfragens, der Korrektur sozusagen wahrnehmen. Also insofern können wir da auch einfach auf ein durchaus differenziertes Bild bei den Jugendlichen bauen.
Die eingangs zitierte Medienwissenschaftlerin Prinzing, die spricht im Tagesspiegel von einem, Zitat, bedrohlichen gesellschaftlichen Phänomen. Glauben Sie denn auch, dass YouTube so eine Art Aufsichtsgremium braucht, analog zum Presserat?
Dazu habe ich keine dezidierte Meinungsäußerung sozusagen. Aber was ich glaube, ist, dass wir nicht kommerzielle Räume brauchen, in denen Webvideos publiziert werden können. Und da spielt sozusagen dann wieder die öffentliche Hand definitiv eine große Rolle. Dazu müssen aber natürlich auch die Akteure selbst, also in dem Fall zum Beispiel die Lehrkräfte oder die Kulturakteure, die wir als Rat für kulturelle Bildung natürlich mit im Blick haben, gestärkt werden. Und das ist ein Punkt, der uns sehr unter den Nägeln brennt, sage ich mal. Also auf der einen Seite haben wir natürlich die Ausstattung über den Digitalpakt mit Hardfacts, mit Hardware und Software, und auf der anderen Seite brauchen wir aber vor allen Dingen gerade für diese medienkritische Rolle auch durchaus, die ja übrigens nicht YouTube alleine betrifft, sondern generell einen Umgang mit Medien, brauchen wir natürlich auch bei den Lehrkräften. Und da sehen wir hohen Handlungsbedarf, gerade auch durch die öffentliche Hand, was Fort- und Weiterbildung betrifft.
Das sagt die Professorin für Musikvermittlung der Hochschule für Musik in Detmold, Lydia Grün, zur Frage, sollte man YouTube stärker in die Schulen einbinden? Frau Grün, herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen.